Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silvio Frick. Mir gegenüber darf ich heute begrüßen Ruth Wiederkehr, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Mitkuratorin der kommenden Winterausstellung und den Stiftsbibliothekaren Cornel Dora. Herzlich willkommen, schön seid ihr da.
Merci, Silvio.
Grüezi.
Grüezi wohl, genau. Ich durfte soeben die Ausstellung einrichten und die Täfelchen zu den Büchern legen. Und da ist mir eines aufgefallen, da steht bei der heiligen Ursula, eine wenig glaubwürdige Legende sei es, die da erzählt würde. Jetzt, wir sprechen über Heilige, das heißt verrückte Geschichten, Heilige und ihre Legenden. Da gibt es viele Facetten und Dinge, die anklingen, aber und die verschieden sind wahrscheinlich auch, aber ist es nicht immer eine Frage einfach des Glaubens zum Schluss?
Ja, das ist eindeutig so. Also die Geschichte, jede Geschichte muss man ja irgendwie glauben oder halt nicht glauben oder vielleicht auch etwas dazwischen. Und es gibt aber natürlich Geschichten, die sind realitätsnahe, die erzählen wirklich Dinge, die sich ereignet haben, und dann gibt es Geschichten, die sind mehr für unsere Fantasie, für, ja, bringen Ideen, die sind vielleicht auch etwas unwirklich und gerade darum auch spannend dann wieder. Und das gibt es eben alles bei den Legenden.
Und die Ausstellung, die jetzt zu sehen sein wird bis Ende April, am 27. April, die klopft diese Legenden auch auf Realität ab?
Das stand nicht im Fokus bei der Erarbeitung, sondern vielleicht klopfen wir die Geschichten auf ihre Verschiedenartigkeit ab. Also wir haben wirklich bewusst uns dafür entschieden, ganz verschiedene Aspekte herauszuheben aus diesen heiligen Legenden und nicht etwa einfach zu sagen, ja, das ist richtig, falsch oder sonst was, weil das ist gar kein Kriterium, was man auf Legenden anwenden soll.
Sie sind ja auch als Geschichten unglaublich vielfältig. Es gibt ja nicht diese eine Textgattung, heiligen Erzählung oder Geschichte, sondern sie rutschen in ganz verschiedene Genre rein und erzählen auch auf einen verschiedenen Fokus hin, nicht? Ich habe immer das Gefühl, ich bin halt reformiert, nicht? Ich müsse das so lesen auf den Vorbildcharakter, aber sie leisten ja auch ganz andere Dinge, diese heiligen Legenden.
Also wir wissen ja heute im Zeitalter von Fake News, wie wir nicht alles für bare Münze nehmen müssten, und wir sind irgendwie ein bisschen, haben vielleicht zu stark daran zu glauben begonnen, dass es nur eine Wahrheit gibt, die man ganz klar darstellen kann, und das andere ist alles nicht wahr und so. Das ist wahrscheinlich eben schon komplizierter, und man muss eben durch verschiedene Ebenen sich wie tauchen, wenn man eine Legende anschaut. Und da ist der Wahrheitsgehalt eigentlich gar nicht das Wichtigste, sondern es geht um andere Dinge.
Was sind denn diese Dinge, diese anderen Dinge, diese anderen Aspekte?
Vielleicht kann ich mal etwas sagen zu die heiligen Legenden. Also es gibt nicht die Legende, es gibt verschiedene Überlieferungen zu jeder Heiligen, zu jedem Heiligen. Und grundsätzlich haben wir häufig so vielleicht eine erste Textfassung, zweite, dritte, vierte, verschiedene Fassungen. Und danach gibt es auch noch die Erzählung eigentlich dessen, was nach dem Tod des oder der Heiligen passiert ist. Das sind so Mirakelbücher. Dort wurden die Wunder aufgeschrieben, die sich an der Grabstätte der Heiligen oder des Heiligen ereignet haben. Und aus diesen Mirakelbüchern hat sich dann ganz häufig die Erzählung darüber, was diese Heilige dann alles bewirkt hat, weiterentwickelt. Das ist eigentlich das Faszinierende, dass es wie verschiedene Stücke sind. Und das ist auch das Anspruchsvolle, wenn wir jetzt heiligen Legenden ausstellen. Also wir stellen ein Buch aus mit einer vielleicht, und für St. Gallen ist es ganz häufig so, wir haben ganz viele frühe Fassungen, Textfassungen von heiligen Legenden, aber die wurden später noch ergänzt. Wärst du hier nicht einverstanden, Conny?
Es ist dann eben oft noch ein bisschen komplizierter, weil jetzt gerade bei der Cecilia gibt es eine frühmittelalterliche Überlieferung, wo gesagt wird, sie freut sich auf ihren Hochzeitstag, und während sie sich vorbereitet, dazu hört sie die Orgel spielen. Und das ist also ein älteres Element drin, aber sie ist tatsächlich sehr klein und unscheinbar, und sie ist nachher eigentlich zum großen Ding geworden für die Cecilia, abgesehen von der brutalen Art, wie sie dann eben auch natürlich umgebracht wurde. Das ist ja auch in den ersten heiligen Geschichten ganz eine zentrale Geschichte, die werden eben alle umgebracht. Aber natürlich die Geschichten, die entwickeln sich, und ich habe kürzlich, in unserem Dorf gibt's auch eine Legende, eine Sage. Und wenn man da schaut, passiert genau das Gleiche. Da wird irgendwas erzählt und dann findest du 30 Jahre später in einer Publikation eine ganz andere, viel schöner zugespitzte Geschichte und dann wird's noch schöner zugespitzt. Das ist etwas, was mit all diesem mündlichen oder Volkserzählgut immer mal wieder passiert, weil wir wollen das ja unseren Kindern erzählen und die sollen möglichst beeindruckt sein davon. Also es ist von daher auch nichts besonders, etwas besonders Verwerfliches bei den Legenden, dass das geschieht, oder? Das Problem bei den Legenden war für die Reformation natürlich, dass sie einfach dann offensichtlich nicht mehr mit der wissenschaftlichen Rationalität vereinbar waren und irgendwie Humbug erzählt haben aus dieser Sicht, oder? Das war dann, hat dann quasi zur Implosion des ganzen Systems geführt in der reformierten Welt.
Wenn wir zurückgehen zu Cäcilia, das ist spannend, das wusste ich gar nicht, oder hatte das präsent. Es gibt eine frühmittelalterliche Legende, und dann findet man sie, eine Katakombenheilige, fast schon nicht. Und es gibt dann diesen Grabaufsatz, diesen Katafalk, der so stilbildend ist für alle diese frühen Abbildungen. Man geht nach Rom und geht dann diesen Katafalk, pilgert dahin. Also man hat eine riesen Lücke, man hat eine Geschichte, die plötzlich real wird und dann ein neues Leben erhält. Also Geschichten, das kennen ja, wissen ja, die leben weiter, die führen auch ein Eigenleben. Das wäre dann so ein Beispiel dafür.
Was vielleicht auch ein schönes Beispiel ist, und weil du sie vorhin angesprochen hast, die heilige Ursula von Köln, die auch unser Titel-Sujet ist. Wir haben sie auf dem Plakat, wir haben sie auf dem Cover des Katalogs hier abgebildet. Wir sehen diese gekrönte Frau, sie ist tatsächlich eine Königstochter, die eine Christin ist, die soll an einen nichtchristlichen oder sich vermählen mit einem nichtchristlichen Königssohn aus Britannien. Und sie, sie hat verschiedene Wünsche oder sie schindet ein bisschen Zeit, indem sie sagt, sie wolle mit einer Gruppe von Frauen nach Rom pilgern. Und diese Gruppe von Frauen besteht aus 10 weiteren Frauen, die wiederum weitere Frauen auswählen können. Und so kommen wir auf 11.000 Jungfrauen, die zusammen in einer immer größer werdenden Gruppe nach Rom pilgern. Dort schließt sich sogar dann der Papst dieser Gruppe an und die gehen wieder nordwärts und wollen das Christentum verbreiten und werden dann in Köln alle umgebracht. Die Geschichte ist ja eben wenig glaubhaft, das ist das, was wir geschrieben haben auf dem Täfelchen, das ist das, was du gesehen hast. Und es gibt auch im Mittelalter eine Diskussion dazu, ja, da fehlen ja ganz viele Informationen. Was ist übrigens mit diesem Bräutigam oder diesem Verlobten und sowieso, wie genau ist sie gestorben? Solche Fragen waren einfach offen, die wurden nicht überliefert. Und dann gibt es weitere Überlieferungen, zum Beispiel eine Visionärin, Elisabeth von Schönau im 12. Jahrhundert, sie erlebt ekstatische Zustände, ist eine historisch nachweisbare Nonne, die im Kloster Schönau eben, die dann ergänzt, die diese Legende ergänzt, weil sie mit der Ursula im Jenseits sprechen kann. Und nur weil die Elisabeth von Schönau das aufschreibt dann nach ihren Erlebnissen und ihre Texte so wahnsinnig verbreitet sind, dann im 13., 14. Jahrhundert bekommt diese Ursula-Legende eine solche Präsenz, auch, würde ich sagen, bis in die Gegenwart. Und sie reagiert natürlich auf gewisse Ereignisse. Köln wird zu diesem Zeitpunkt im 12. Jahrhundert ausgebaut auch, oder man entdeckt irgendwie ein Grabfeld, ein römisches oder ein spätrömisches und so weiter. Sie antwortet darauf. Also Legenden speichern eigentlich ganz viel Wissen, auch Fakten, wo man aber ziemlich viel Kontext braucht, um sie überhaupt zu entschlüsseln.
Also man kann fragen, was wird wirklich erzählt oder was ist die Erzählung, die noch dahinter liegt?
Genau, wobei bei Ursula ist das dann wirklich auch anspruchsvoll, irgendwie noch zu verstehen, was ist denn eigentlich jetzt der Sinn der Geschichte am Schluss, und sie ist deshalb wirklich auch heute ziemlich verrufen, muss man ehrlich sagen. Schon im Mittelalter war es ja völlig klar, das ist erfunden, weil jedes Kind musste sich doch fragen, 11.000 Frauen auf einem Schiff, das sind einfach zu viele. Also genau. Du kriegst solche Schiffe, gab es einfach gar nicht. Also das kann nicht wahr sein. Also es ist von Anfang eben wirklich sehr legendenhaft. Also es ist eine reine Erzählung gewesen, ohne wirklichen Anspruch auf große Wahrheitsgehalte. Also das muss man sich schon
klar sagen. Man muss vielleicht, wir verlassen das doch mit dieser Wahrheit. Der Titel heißt ja wirklich Verrückte Geschichten, nicht? Das ist eigentlich der Fokus dieser Ausstellung. Und vielleicht anders gefragt, gehören denn diese verrückten Geschichten oder vielleicht Wunder, gehören die einfach dazu, um heilig zu sein, zu werden? Oder gibt es da anderes auch noch, was dazu gehört?
Es gibt schon verschiedene Ansätze, aber ganz sicher, ich meine auch bis in die Gegenwart, die Wunder sind eigentlich maßgebend für eine Selig- und dann eine Heiligsprechung.
Also ja, du hast schon gesagt, auch die nach dem Tod.
Genau, genau, das ist ganz wichtig. Aber es gibt ja auch Heilige, die vielleicht ein bisschen weniger spektakulär oder wunderwirksam sind, die Vorbildcharakter haben, Heilige, die einfach ein vorbildhaftes Leben geführt haben, nicht, Cornel?
Ja, also die ganze Geschichte mit der Heiligkeit, wie das passiert, das ist eine lange Entwicklung gewesen. Und natürlich waren biblische Figuren, hat man in gewisser Weise immer für heilig. Auch jüdische Propheten und so, die waren irgendwie heilig, obwohl es ja gar keine Christen waren. Auch das ist noch spannend und dem ist man, glaube ich, nie so richtig nachgegangen. Aber die christliche Welt der Heiligen beginnt mit den Märtyrern. Und der erste Märtyrer ist Stephanus. Und dann gibt es eben eine zunehmende, über mehrere Jahrhunderte zunehmende Zahl von Märtyrern, christlichen Glaubenszeugen, wie man sagt, die tatsächlich auf üble Weise ganz schlimm zu Tode gekommen sind. Und diese Tode, die hat man wie gesühnt auf eine Weise mit diesen Geschichten, in denen sie letztlich triumphieren über ihre Peiniger. Und damit sind diese Geschichten, vor allem die ältesten, sind eigentlich Geschichten der Humanität. Also diese Menschen werden getötet, grausam, für eigentlich nichts. Und sie werden deshalb in diesen Geschichten triumphieren sie dann durch diesen Glauben, der alles ist, eben über ihre Peiniger. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige eine Urbewegung der Gerechtigkeit, die man hier mindestens virtuell gewissermaßen herstellen kann mit diesen Geschichten. Also sie werden wie rehabilitiert und man muss wissen, das Zerstören eines Menschen, das war ein Zerstören, je nach Weltbild damals, oder? War das wirklich, dieser Mensch ist nichts wert und deshalb darf man ihn zerstören, Sklaven darf man töten. Und insofern ist es ein Aufstand des Menschlichen in einer zunehmend unmenschlichen Gesellschaft gewesen. Und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt dabei. Und eine der frühesten, heiligen Leidenserzählungen ist ja diese Geschichte von Perpetua und Felicitas. Das sind zwei Frauen. Die eine ist eine ganz junge Mutter, die andere ist schwanger, beziehungsweise kriegt ihr Kind einen Tag vor der Hinrichtung. Das sind ja grauenhafte Geschichten, die hier als Exemplar, was ist das Böse, der Menschheit, der Gesellschaft vorgeführt werden. Und das sind authentische Berichte. Also die Wissenschaft hält diese Berichte tatsächlich im Gegensatz zu Ursula für authentisch. Und von daher sind sie wirklich erschütternde Zeugnisse.
Das sind ja dann schnell Unmengen von Exemplar von Beispielen, die man hier zusammentragen kann. Wie geht man im Kloster St. Gallen, wie geht man in diesen Klöstern mit dieser Menge und Fülle von Märtyrerinnen und Märtyrern mit Heiligen dann um? Hat man da Gattungen dafür gefunden, die irgendwie zusammenzufassen, aufzulisten?
Es gibt tatsächlich früh schon eine Liste der in St. Gallen vorhandenen heiligen Legenden. Also da gibt es wie eine Art Verzeichnis. Es ist auch als Kalendar aufgebaut, also nach den heiligen Tagen, also die Daten im Jahresverlauf. Und da steht an den einzelnen Tagen, stehen da die heiligen Namen. Und die Namen stehen da auch für heiligen Legenden, die in gewissen Handschriften vorhanden sind. Also wir haben in St. Gallen tatsächlich eine wirklich ausgezeichnete Sammlung von frühen heiligen Legenden. Wenn ich früh sage, dann rede ich vielleicht vom 9. und 10. Jahrhundert von Überlieferungen aus dieser Zeit und eben von einer Liste, die verzeichnet, dass dies und jenes hier in St. Gallen vorhanden ist. Mhm. Und selbstverständlich, der Umgang mit heiligen Legenden ist Grundbestandteil des benediktinischen Alltags. Also in der Benediktsregel ist vorgegeben, wann am Tag auch eine Heiligenlegende zu lesen ist. Es gibt diese Abendlektüre, wo diese Viten auch verlesen werden. Oder in der privaten Lektüre ist das gleichwohl möglich. Aber das Gedenken ist geregelt über den Jahresverlauf, so wie wir das auch heute noch kennen, aber die Lektüre der entsprechenden Vita, der heiligen Legende, des Lebens dieser Heiligen ist stark verankert im Klosteralltag, im benediktinischen Klosteralltag.
Genau, also der Todestag dieser Märtyrer war dann eigentlich bestimmend für die ganze Weiterentwicklung des zeitlichen Gerüsts und auch des Brauchtums rund um diese Heiligen herum. Also die sind gestorben und es gibt zum Beispiel dann die Anschauung bei der heiligen Agnes, ist es glaube ich, sie hat den Tod verloren und das Leben gefunden in ihrem Tod. Also das ist ja dann die christliche Anschauung. Man wird eigentlich erst richtig lebendig, wenn man getötet wird. Das ist paradox, aber ist eben mit der christlichen Welt, ist das eine wichtige Idee. Und dann werden diese Tage eben als Gedenktage hochgehalten, auch um das ist eine Würdigung dieser Menschen letztlich. Und dann entsteht, ja, was macht man an diesen Tagen? Diese Frage entsteht wahrscheinlich dann. Und dann will man die Geschichte erzählen. Wie sind die gestorben? Was können wir davon lernen? Das ist der Kern der heiligen Legende. Und das geht also zurück zu den Märtyrern. Es gibt dann aber eine Entwicklung hin zu den Bekennern, weil irgendwann hört die römische Christenverfolgung auf, so nach 300. Und in dieser Zeit will man dann doch irgendwie wieder noch mehr Heilige haben. Und so entsteht dann die Möglichkeit, dass man auch heilig werden kann, wenn man nicht gestorben, nicht gewaltsam umgebracht wird. Und der erste, in dem man das exempelhaft vorführt, ist der heilige Antonius, ein Mönch in Ägypten, der eigentlich gerne gestorben wäre für den Glauben, der ist aber irgendwie nicht, der hat Pech gehabt, er hat es nie geschafft. Und er wird dann 100 Jahre alt ungefähr und ist dann eigentlich der Erste, von dem gesagt wird, das ist jetzt ein Heiliger, obwohl er nicht gestorben ist. Und seine Lebensgeschichte wird dann nachher völlig stilbildend für die weitere Entwicklung des heiligen Lebens, das dann auch eben gewisse fantastische Elemente durchaus enthält, und eben nicht mit dem Tod des Protagonisten endet.
Nochmal schnell zu diesen Tagen, das ist ja wie, das kennt man heute ja noch. Man hat jeden Tag, hat einen heiligen Namen. Also das kommt wirklich von diesem Todestag her. Gibt es ein Bedürfnis durch die Zeit und durch die Gegenden, Region hindurch nach immer neuen Heiligen? Fühlen denn Heilige einfach auch eine Lücke, einen Bedarf, der gerade auftritt und der sich irgendwie so zeigt, den man gern hätte?
Also sie fühlen vor allem auch, das muss man dann schon auch ein bisschen pragmatisch sehen, sie fühlen dann auch den Kalender irgendwann auf, oder? Und je nachdem, wer welches Heiligenlexikon anschaut oder welchen heute Zettelkalender zu Hause hat, da gibt es verschiedene Heiligentage nach Region, je nach Bistum war das geregelt. Also wir können jetzt hier nicht einen übergreifenden Abriss darüber machen, wann welche Heilige wann wo heilig waren und wann die Heiligsprechungspraxis, die hat sich auch verändert über die Zeit. Es gab das in diesem frühen Mittelalter, über das wir hier sprechen, gab es das nicht wie heute. Oder? Aber tatsächlich wurden die Heiligen dann auch zugeteilt. Und was deine Frage eigentlich war, ist, sie füllen ja auch ein Bedürfnis und je nach Zeit ist auch eine andere Erzählung für die Heiligen ja aktuell. Oder was ich eine schöne Geschichte finde, ist so eine Ergänzung in der Verena-Legende. Verena ist ebenfalls eine der in der Schweiz sehr bekannten Heiligen, Verena von Zurzach, die zaubert Mehlsäcke. Ja. Und diese Mehlsäcke können sich mehren. Wir denken jetzt auch an biblische Geschichten. Also es ist wie, die Bibel ist die Folie auch davon. Also es ist wie Jesus kann sie speisen, mehren auch. Und das erzählt uns ja eigentlich von Hunger, diese Erzählung, oder? Und vom Hunger stillen. Und so gibt es, je nachdem, es gibt auch, die haben wir jetzt in der Ausstellung nicht vertieft, aber so Pestheilige, die dann aktuell werden bei gewissen eben Epidemien oder je nach Perspektive Pandemien, das ist tatsächlich so, dass die dann aktuell werden in gewissen Zeiten.
Ja. Genau, so sind dann die Heiligen wie eine Art Flagge für gewisse Themen, die so jedes Jahr einmal hochgehalten werden. Und das ist eine Tradition, die wir heute in säkularer Form wieder neu aufgreifen, indem wir diese Tage der Arbeit, Tage der weiß ich was schaffen. Und das wird ja jetzt auch das ganze Jahr wird jetzt sukzessive aufgefüllt mit diesen eigentlich idealistisch geprägten Themen, was eigentlich ein hochinteressanter gesellschaftlicher Vorgang ist, der sicher auch viel abguckt bei den heiligen Kalendern, nehme ich mir jetzt mal an.
Jetzt, das ist so eine Art zurückzublicken auf die Heiligen oder mit der Entwicklung dieser Heiligen, dieser Mengen von Heiligen und die sie irgendwie gehandhabt werden müssen. Können wir mit den Heiligen auch vorausschauen? Schauen die Heiligen auch voraus?
Das habe ich mir jetzt noch nie überlegt. Das ist eine schöne Frage. Worauf deuten sie oder weisen sie hin?
Also ich denke, die Heiligen haben schon auch eine Funktion, dass sie den Menschen Zuversicht geben wollen. Also sie sind eigentlich, man ruft sie, viele von ihnen, in der Angst an. Also wenn man Angst hat, und sie leben auch vor, dass man keine Angst haben soll. Also Gallus hat keine Angst vor dem Bären. Es gibt viele andere, also die wilden, die Gefahren, die fliehen vor den Heiligen eigentlich weg. Oder Antonius konfrontiert sogar der Teufel, da muss man keine Angst haben. Man kann das abschauen, wie man das macht mit den mit diesen Dingen bei den Heiligen. Insofern denke ich, sind sie Instrumente der Zuversicht und bei aller Fragwürdigkeit, oder die man ihnen natürlich anhängen kann oder die sie vielleicht da in sich tragen, denke ich, ist das schon auch eine wichtige psychologische Funktion, die Heilige gehabt. Also wenn man Verlust hat in der Familie, dass man halt der Gottesmutter Maria zuschaut und so. Also diese Dinge würde ich nicht unterschätzen, weil man hat ja damals keine Psychiater gehabt, sondern es war quasi diese Möglichkeit, irgendwas, Gefühle abzuladen.
Eben, sie werden angerufen, sie sind Fürsprecher, sie bieten Schutz. Aber wir haben Pestheilige gehabt, gegen den jähen Tod, also lauter Dinge, die eine direkte Funktion in den Alltag der Gläubigen haben können. Ja?
Ich meine, in der Umkehrung und aus einer modernen Warte betrachtet, kann man natürlich auch sagen, sie sind Instrumente der Macht und der Überwachung. Oder wenn mir etwas zustößt, dann habe ich halt nicht rechtzeitig mir diesen Schutz erbeten oder diese Zwischeninstanz, diese Fürbitterin, diesen Fürbitter angerufen. Oder das ist ja unsere heutige Perspektive auch häufig auf die Heiligen. Aber wir haben schon versucht, auch eben die Facetten, die diese Geschichten bieten, auch im Sinne der Zuversicht jetzt hervorzuheben.
Kann man Elemente aus dem Führen Heiligen wie, oder gibt es so Top-Boy, die sich wiederholen in ihrem Leben? Gibt es eine Kindheit? Gibt es ein Erwachsenwerden? Gibt es ein Älterwerden, ein Sterben? Gibt es da Momente, die man speziell hervorheben kann?
Ja, natürlich. Also am Anfang ist es der Tod. Am Anfang sind es eigentlich in der Regel nur Geschichten über die letzten Tage und Stunden, die wir da, und das ist dann immer eine Erzählung des inneren Triumphes, idealistischen Triumphes letztlich, aber des materiellen Verlierens, also das ist klar. Diese Tode, die sind vor allem bei den Märtyrern natürlich einfach ganz wichtig. Es wird dann auch den Märtyrern als Symbol wird das Instrument beigegeben, mit dem sie zu Tode gebracht werden. Da ist auch der Anfang dann irgendwie der Ikonografie der Heiligen liegt da. Und so ist das, der Tod ist sicher ein wichtiges Element. Und dann sind es natürlich Anfechtungen, die immer wieder kommen. Das sind ja auch menschliche Erfahrungen, oder? Also wir alle sterben mal und wir alle haben mal irgendwie, wissen nicht, wie entscheiden und fühlen auch, das ist jetzt falsch, das ist richtig. Und da wird halt einfach dran erinnert. Das sind schon, sage ich mal, so die sind wichtige Regungen.
Aber zweifeln Heilige. Wir Menschen zweifeln ständig. Wir stellen uns in Frage, machen das Heilige auch? Sind sie nicht gerade zuversichtlich? Furchtlos begegnen sie dem Bären mit Gott an der Seite. Ist der Zweifel heilig?
Kann auch heilig sein, weil also das große Vorbild ist Christus bei Gethsemane, also wo er selber zweifelt. Ja. Und Von daher ist das nicht ausgeschlossen, aber es ist natürlich dann nicht eine der Haupterzählungen, wenn man über Triumph erzählen möchte, dann wird der Zweifel vielleicht mal erscheinen, aber nicht absolut bildend, also für die Geschichte ganz zentral.
Also Zweifler, denen wir begegnen, auch in so Bekehrungsgeschichten, die werden ja immer gegenüber einem Gläubigen gegenübergestellt. Ja. Und dieser Gläubige, Christ, häufig sind es dann eben die Märtyrer, die bleiben einfach ganz fest in ihrem Glauben und lassen sich davon nicht beirren, so lange bis auch das Gegenüber, vielleicht der Peiniger. Wir haben bei Longinus so eine schöne Geschichte, oder das ist der Soldat, der an der Seite Jesu stand und mit der Lanze in seine Seite gestochen hat, also ihm eigentlich den letzten Stoß versetzt hat. Er wird in diesem Moment, erkennt er, und er wird anschließend auch gefoltert, und sein Gegenüber hält es langsam nicht mehr aus, wird total wütend. Also diese Erzählungen sind sehr, sehr einprägsam. Er sagt, ich reiß dir die Zunge raus. Der quält ihn, und am Schluss ist der Longinus immer noch fast vorwitzig und fordert ihn noch immer heraus und sagt, ich bin aber noch immer im Glauben, ich lasse mich davon nicht abbringen, bis das Gegenüber vor lauter Erschütterungen und Zerfall all dessen, was hier ist, alles bricht zusammen, dann selbst zum Christentum sich bekehrt. Also es ist immer diese Art, es ist nicht Zweifel, es ist eine Art Gegenposition, die da zu sehen ist. So sehe ich das in den Legenden. So diese, das,
beim Zweifel wird die Stärke auf der anderen Seite sichtbar. So wie Hildibot, der Mensch, der Angst hat, und Gallus eben, der stellt sich dem Bären nicht.
Es ist immer diese Konstruktion, es ist dieser Zweifel, der alleine für sich ist, vielleicht mit einer Ausnahme, oder also eine Bekehrungsgeschichte, die ist ja wirklich ganz bekannt.
Bei Augustinus gibt es diese Geschichte des langen Zweifels, da geht es ja darum, dass der Mensch mit seinem Intellekt und mit seinem Gefühlen eben, ja, seine Emotionen quasi den Weg zu Gott findet. Und das ist bei ihm sicher ein Stück weit da. Er zweifelt dann aber auch zunehmend, also eigentlich über das bisherige Leben, oder? Und ich glaube schon, der Zweifel ist da wie eine Folie, auf der man besonders schön dann sieht, wie sicher der Mensch plötzlich wird, wenn er dann gläubig ist, dass er dann eben nicht mehr zweifelt. Oder sie, oder? Das ist, glaube ich, wie du auch sagst, also die Funktion des Zweifels ist eigentlich das Herausstellen der Stärke des Nichtzweifels.
Also sie haben, die heiligen Legenden haben schon primär einen Zweck, oder wenn ich es jetzt als vielleicht auch als Instrumente der Erzählung, der positiven Erzählung, der werbenden Erzählung auch für den christlichen Glauben sehe. Sie wollen zeigen, wie stark Gläubige sein können und wie stark Glaube ist und wie gut in der Folge also die Institution ist, die auch diesen Glauben vertritt. Ja.
Wir wollen nicht die ganze Ausstellung schon auf den Punkt erzählt haben. Man soll ja die Bücher und die Geschichten, den Audioguide und die Führung, was immer es ist, sein wird, quasi auch selber sich antun und vorbeikommen. Es lohnt sich, eine sehr schöne Ausstellung, ein sehr schöner Ort. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage an euch beide oder an je einzeln von euch. Was ist bei diesen verrückten Geschichten die eine Geschichte, die am meisten haften geblieben ist oder die am ehesten? Die ist spannend, die gibt noch mehr nachzudenken, da ist man ein bisschen hängen geblieben, gelten kann.
Woran ich einfach Freude habe, ist an der Geschichte, die wohl jedem Kind bekannt ist, die Geschichte der Bekehrung des Paulus, des Saulus zum Paulus, die mehrfach sprichwörtlich geworden ist, denn ihm fällt es im Moment der Bekehrung, er ist tatsächlich blind geworden, wie Schuppen von den Augen, Zitat. Wir verwenden dieses Wort noch heute und wir sprechen vom Damaskus-Erlebnis. Also Paulus ist unterwegs, oder Saulus, unterwegs nach Damaskus, ist ein Christenverfolger und hat da seine Erkenntnis jetzt zusammengekürzt erzählt. Und das sind in einem kurzen Abschnitt der Bibel sind so viele sprichwörtliche Wendungen drin, dass man als Sprachperson einfach Freude dran haben muss.
Ja, also mir kommen spontan gleich mehrere in den Sinn. Mhm. Ich kann jetzt nicht alle. Also ich finde, die sehr berührend und wirklich erschütternd war für mich die Geschichte von Perpetuam Felicitas. Also die zwei Frauen, die wirklich grauenhaft umgebracht werden. Dann auch als Gegengeschichte gewissermaßen Agnes ist eine Geschichte, die dann eben nicht so faktisch ist, sondern eher theatralisch. Also da wird sicher vieles erfunden. Das ist auf der Piazza Navone, findet diese Hinrichtung statt und hat nimmt viele spektakuläre Wendungen. Das ist also als Geschichte ein Theater, eine sehr effektvoll vorgetragene Sache. Und dann gibt es Laurentius, die Geschichte dieses Mannes, der bis zum Tod eigentlich rebellisch bleibt. Wahrscheinlich die drastischste Heiligengeschichte, was Sterben des Heiligen anbelangt auf dem Grill. Ja, also es gibt eine ganze Reihe interessant, den anderen Paulus und Antonius. Also es gibt diesen Eremiten Paulus, der mit dem Antonius zusammenkommt. Und die haben dann zuerst ein Problem, wie teilen sie das Brot? Der eine hat das Gefühl, er sei der Gastgeber, also nimmt der andere zuerst das Brot und der andere sagt, nein, du bist älter, also musst du zuerst das Brot nehmen und dann streiten sie sich einen Tag lang darüber, wer dann das Brot zuerst nehmen darf. Und am Schluss ziehen beide am Brotleib und kriegen dann einfach das, wo es bricht, das Brot. Hm. Also es ist sehr anschauliche, und das ist ein sehr schönes Beispiel, wie eben eine gute Legende funktioniert. Das sind anschauliche Erzählungen, die uns irgendwie direkt ins Leben scheinen. Hm.
Vielen Dank für dieses Gespräch, diese Auskunft und diese ausgewählten Geschichten. Es ist eben mehr als nur eine verrückte Geschichte, es sind da Geschichten viele. Ruth Gornl, besten Dank.
Sehr gern.
Danke auch.